Das rote Sofa. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen wunderschönen Dienstagabend. Ganz herzlich willkommen zu Das rote Sofa. Natürlich, wie immer, Sie wissen es, live aus Norddeutschland. Einem irren Zufall haben wir es zu verdanken, dass unser Gast Schauspielerin geworden ist. Und dazu mehrfach ausgezeichnet. Bayerischer Filmpreis, Fernsehpreis, Romy aus Österreich, Grimme-Preis. 1995 spielt sie als 17-Jährige schon ihren Debütfilm. Seitdem führt kein Weg an ihr im Kino oder Fernsehen vorbei. Schon 12 Jahre lang spielt sie die Kommissarin im Straßenfeger München Mord. Bernadette Herwagen, heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Liebe Bernadette, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ich freue mich auch, vielen Dank.
Ich hätte jetzt zwei Dinge zur Auswahl, wie wir beide unser Gespräch heute Abend hier beginnen können. Das wäre einmal Döner oder das zweite wäre Ukulele. Was wäre dir denn lieber gewesen?
Die Ukulele.
So ein Glück. So ein Glück, ich habe eine da. So ein Glück. Guck mal, guck mal. Bitte schön, liebe Frau Herwagen, geben Sie uns die Ehre. Ein kurzes, ein ganz kurzes Angeplänkel.
Der Witz ist, ich kann nicht Ukulele spielen.
Ich ahne es.
Ich habe nämlich, ich lerne quasi die Stücke immer kurz bevor ich wieder Ukulele spielen muss.
Als Kommissarin Flier in München Mord.
Das heißt, ich müsste mir jetzt die Grifftabelle wieder raussuchen.
Oh Gott.
Alles irgendwie, wenn wir die Zeit haben, dann können wir das natürlich machen, aber dann doch lieber Döner.
Döner ist eine ganz interessante Geschichte. Erzähl, also du musstest mal sehr viel Döner essen.
Ich musste bei unserer letzten ausgestrahlten Folge im Zweifel für den Zweifel bei der Schlussszene Döner essen. Und ich mag das immer nicht, wenn die Kollegen und Kolleginnen immer nur so ein bisschen was essen, weil du musst es ja 20.000 Mal wiederholen. Und dann hatte ich richtig Hunger und dachte so, ja, diesmal glaube ich, mache ich's. Und habe richtig schön reingebissen und habe, glaube ich, in 3 Stunden 20 Döner gegessen oder so. Aber die waren sehr lecker.
Die waren ja selbstverständlich. Und wie lange hast du danach keinen Döner mehr essen können?
Ziemlich lang.
Ja, Wahnsinn. Da steht man schon davor und denkt, Gottes Will, Ukulele, Döner. Es gibt so viele Sachen, die einem so im Leben als Schauspielerin begegnen. Ich freue mich sehr, dass du heute Abend unser Gast bist. Wir haben einiges zu besprechen und machen auch einen kleinen Ausflug ins Familienidyll Allgäu. Ist da eigentlich momentan durch Trockenheit und so weiter, ist da der Garten im Gemüsegarten, ist da was gefährdet?
Nee, weil wir mulchen gut.
Mulchen, also den
Grasschnitt quasi.
Den Grasschnitt drunter.
Nee, oben drauf, auf die Erde legen, damit die Erde nicht so schnell austrocknet. Und wenn man viel mulcht, muss man wenig gießen.
Und vor allen Dingen muss man den Schnitt nicht wegbringen. Werde ich meiner Mutter mal sagen, ist ein guter Tipp.
Ja.
Schön,
gut mulchen.
Gut mulchen, ist immer gut. Bei uns heute Abend auf dem roten Sofa Schauspielerin Bernadette Herwagen. Liebe Bernadette, herzlich willkommen. Wir schauen mal, was in deiner langen Karriere, die ist ja wirklich schon lang, so alles passiert ist. Ein paar Karrierestationen jetzt von Annika Röhrs.
Grüß Gott. Flirl Kripo München.
Sie löst ihre Fälle mit Intuition.
Fühlt euch da mal rein.
Und mit Teamgeist.
Pack mal's, Harald.
Seit 12 Jahren Kommissarin Angelika Flirl, ein Kultcharakter.
Danke für die Kritik.
Bitte.
Doch Bernadette Herwagen liebt auch die dramatischen Momente.
Ich kann mich kaum halten vor Lachen.
Gewinnt 2005 in der Rolle als Geliebte eines Terroristen den Grimme-Preis.
Das darfst du nicht. Das darfst du nicht tun. Bitte lass mich nicht allein.
Ihr Spiel auf eine besondere Art vereinnahmend. Und dazu diese Vielseitigkeit. Auch damit begeistert sie immer wieder ihr Publikum.
Was denkst du jetzt?
Sie ist im deutschen Film und Fernsehen groß geworden, kennt die Branche.
Da ist Marzipan drin und eine abgetriebene Zitronenschale. Das macht ihn so frisch.
Und eine Prise Witz gibt's dazu.
Servus.
Servus. Servus.
Und moin, Bernadette Herwagen.
Oh, wie schön.
Wie beobachtest du so Ausschnitte aus deinem filmischen Schaffen, wenn du da jetzt, du hast da ganz genau drauf geschaut.
Ich kann, wenn ich einen Film zum ersten Mal sehe, ganz schlecht drauf gucken, weil ich mir immer wieder überlege, wie hätte ich es machen können, hätte ich es anders machen müssen, war es genauso richtig. Beim zweiten Mal entspanne ich mich dann und kann den Film wirklich sehen, aber beim ersten Mal ist es immer ganz furchtbar für mich.
Lass uns mal über München Mord sprechen. München Mord, Krimireihe im ZDF mit Markus Mittermeier, Alexander Held und dir. Es geht um drei Kommissare im Endeffekt, die mit unkonventionellen Ermittlungsmethoden, mit Ironie, auch mit Spaß die Fälle lösen. Seit 12 Jahren macht ihr das Ganze, seit 2014. Wie hat euch der Tod von Alexander Held, im Mai war das ganz plötzlich, wie hat euch das geschockt? Lass dir Zeit.
Ja, das hat uns alle sehr, sehr, sehr getroffen. Und weil wir, glaube ich, für Alexander auch wie eine Familie waren. Und wir einfach so viel Zeit miteinander verbracht haben. Und pro Jahr 2 Monate miteinander, das, wenn man das hochrechnet. Und wir haben auch den Tod seiner Frau mitbekommen, miterlebt. Wir haben sämtliche Sachen durchgestanden miteinander. Und wir sind eigentlich wie eine Familie. Das ganze Team, wir Schauspieler untereinander. Und es hat nicht nur uns getroffen, es hat das ganze Team getroffen. Weil wir einfach wir sind so zusammengewachsen wie eine Familie. Und das war quasi, Alexander ist aus Stralsund ausgestiegen. Und jetzt haben wir eben von Oktober bis Dezember noch mit ihm gedreht und es wurden auch schon Bücher entwickelt für dieses Jahr mit ihm, die jetzt umgeschrieben werden natürlich und ja, das hat uns sehr getroffen, dass es so plötzlich kam.
War dieses Filmensemble, was ja aus dieser langen Zeitspanne auch hat Freunde werden lassen, war das auch nach dem Tod seiner Frau so eine Art Auffanganker für ihn?
Ich denke schon. Ich denke schon, weil er, wie gesagt, keine Kinder hatte und dann eben seine Frau verstarb. Und absurderweise ist er fast exakt auf den Tag 12 Jahre später gestorben. Mhm. Und ja, das nimmt uns natürlich alle sehr mit. Und ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen Respekt davor, wenn wir das erste Mal wieder in unserem Kommissariat drehen und seinen Schreibtisch einfach leer bleiben wird. Und ich finde es unfassbar und finde es ganz toll, mit wie viel Empathie und Mitgefühl wir erfahren haben, also Markus und ich, vor allem von den Zuschauenden und wie viele Zuschriften wir bekommen haben und wie viel Mut uns gemacht wurde, doch weiterzumachen. Und ich glaube, es wäre auch in Alexanders Sinne, dass wir weitermachen. Und es wird auf jeden Fall, es wird hart. Also der erste Drehtag wird hart. Und ich habe mir auch schon überlegt, ob ich nicht vor dem ersten Drehtag mal in unser Kellerbüro gehe und dort einfach mal alleine bin, um das Ganze zu begreifen überhaupt. Es ist für uns alle nicht greifbar, dass er nicht mehr da ist.
Menschen, die gestorben sind und gerade im Film, leben natürlich auch ein bisschen durch diese Filme weiter, durch eine positive Erinnerung. Vielleicht können wir noch mal einen Blick drauf werfen, wie das alles angefangen hat. So die erste Szene und was sie so in so wohlwollendem Gedenken, weil das ist ja, das lebt ja damit, wie viel Spaß sie auch gemeinsam bei der Arbeit hatte. Lass uns mal so deine erste Szene 2014 bei München Mord. Da ging es ja schon sehr, sehr amüsant zu.
Grüß Gott.
Frau Flirl, fast pünktlich. Das ist schon mal gut. Freut mich sehr. Harald Neuhauser, Ihr Kollege. Frau Flirl.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Mit der Frau Flirl, geh bitte pfleglich um.
Ist sie so pflegebedürftig?
Ich wäre froh, wenn du einen gewissen Abstand warst. Nicht wie früher bei den anderen Kolleginnen. Bist doch jetzt eben eher im Fußballsegment unterwegs.
Also erstens will ich die gar nicht und zweitens habe ich noch nie was mit einer Kollegin gehabt, schon aus Prinzip nicht.
Du hast aber den Ruf.
Du hast selber einen Ruf. Na, ich fahre nicht mit der, die kann ja nicht mehr aufrecht sitzen.
Es ist einfach, München Mord hat immer so diese skurrilen Momente voller Ironie und Sarkasmus auch. Mhm. Wie kann man das beschreiben, wie ihr drei jetzt über 12 Jahre lang zusammen gearbeitet und gedreht habt? Was hat das Besondere bei euch ausgemacht?
Also es fing schon mal an, als ich das erste Pitchpapier bekommen habe und mir die Rolle angeboten wurde, dass ich gedacht habe, also so eine Kommissarin gibt es kein zweites Mal. Also ich muss das auf jeden Fall machen, weil die einfach keine so taffe Polizistin ist, die dann mit der Waffe rumläuft, und sondern einfach für den Polizeidienst eigentlich überhaupt nicht geeignet ist. Und nur durch ihren Onkel, den Polizeipräsidenten, quasi in diese Truppe kommt, wo man nichts falsch machen kann, sozusagen. Mhm. Und das fand sich dann nach und nach, eben dann mit Markus und mit Alexander. Und wir sind relativ schnell zusammengewachsen und haben oft miteinander geprobt. Also Markus und ich machen das immer noch, dass wir uns zusammensetzen und viel über die Szenen sprechen und gucken, was man da noch machen kann.
Ja, ihr lasst euch immer was einfallen, ne? Also ja, das ist ja so skurrile Dinge.
Also wir haben natürlich auch tolle Vorlagen, ist ja klar. Also wir haben ganz tolle Drehbuchautoren und Autorinnen. Aber wir versuchen natürlich selber dann auch noch Dinge mit einzubringen von uns. Und inzwischen kennen wir unsere Figuren schon so gut, dass wir ja, dass uns da immer was einfällt.
Wie war so der letzte Dreh? Weil die zwei Folgen, die jetzt noch kommen, die jetzt noch ausgestrahlt werden und schon in der Mediathek sich befinden, die sind ja noch mit Alexander Held. Ihr habt im Dezember diese Folgen abgedreht. Mhm. Wie ist deine Erinnerung an diesen letzten Dreh, den ihr gemeinsam gemacht habt? Vielleicht an die letzte Szene sogar?
Die letzte Szene, die wir miteinander hatten, ich meine, sie sind jetzt schon in der Mediathek beide. Mhm. Und der letzte wird jetzt im Dezember ausgestrahlt. Und die letzte Szene, die wir miteinander hatten, war die Schlussszene, seine letzte Szene, in der wir noch zusammen getanzt haben. Und das ist, als ich das gesehen habe, ja. Es war einfach wahnsinnig berührend, das zu sehen, dass wir quasi noch zusammen in den Sonnenuntergang tanzen durften. Ja, also das wird bestimmt für viele Zuschauer auch sehr emotional, wenn ich dran denke, dann ja, schwierig.
Wir schauen uns mal einen kurzen Ausschnitt an von der vorletzten Folge mit Alexander Held. Wir haben eine Szene rausgegriffen, nur mit Markus Mittermeier und dir. Läuft am 22. August im ZDF und es geht um ja, so eine Truppe. Da ist bei einer Fete mit einem Drink was passiert und es geht um so eine Musikszene und es geht auch um einen Stift.
Wenn man eine Frau liebt, dann tut man alles, um ihr nahe zu sein, oder? Und wenn das nicht geht, dann... Jetzt wärst du, als hätten wir uns geküsst, oder?
Jetzt reiß dich zusammen, du kranker Depp.
Ich hab doch nichts gemacht. Sie haben doch nichts gespürt, oder? Und Nora auch nicht. Nie. Ich liebe eben über Bande.
Also ich glaube nicht, dass jemand über Bande geliebt werden will.
Könnte ich Sie noch mal kurz sprechen, unter 4 Augen?
Ja.
So?
So oder gar nicht?
Frau Flier, es ist was Komisches passiert, weil wir uns doch gerade eben über Bande geküsst haben.
Sie haben einen Kugelschreiber abgeschleckt.
Jedenfalls habe ich mich dabei in Sie verliebt, Frau Flier, weil ich gespürt habe, dass Sie unglaublich gut küssen können.
Wissen Sie, Herr Föchterle, wir haben uns gar nicht geküsst, noch nicht mal über Bande. Weil das ist gar nicht mein Kugelschreiber, sondern seiner.
Herr Neuhauser.
Herrlich. Herr Neuhauser, Wahnsinn. Und das Schöne ist, diese Szene mit dem Stift, die stand so gar nicht unbedingt im Drehbuch drin. Die habt ihr da so ein bisschen mit reingebaut?
Nee, die stand tatsächlich drin. Also das, da, so. Das meine ich mit guter Vorlage. Es gibt irgendwie immer ganz tolle Vorlagen, an denen man sich dann weiter abarbeiten kann. Sozusagen.
Oder zumindest du konntest dich nicht mehr halten vor Lachen. Die Szene musste häufiger gedreht werden. Also das
ich konnte mich bei, also bei der Szene musste ich öfter mal lachen. Und ich, es gab noch eine Szene mit einem Kollegen, der sich in seinem Musikgeschäft umdreht.
Mit Zähnen.
Mit Freddie Mercury-Zähnen. Und ich konnte den nicht angucken. Das war so, ich musste immer weggucken, weil ich jeden Take geschmissen habe, weil ich einfach so lachen musste. Und Markus ist immer bierernst geblieben. Und ich habe mich gewundert, wie er das macht, wie er das schafft. Aber ich konnte nicht mehr. Also wir haben es, glaube ich, 15 Mal wiederholt oder so, weil ich wirklich jedes Mal lautlos lachen musste.
Die gute Nachricht ist ja, es geht weiter. Das ZDF hat sich da auch sehr schnell positioniert, hat sehr schnell gesagt, Münchenmord geht auch ohne Alexander Held weiter. Aber war da auch schon so ein bisschen, ich nenne es fast tatsächlich einfach mal so eine gewisse Angst oder Befürchtung, nennen wir es
ja,
mal so,
auf jeden Fall.
Dass es vielleicht eingestellt wird?
Ja, wir hatten natürlich große Angst, dass wenn Alexander jetzt nicht mehr da ist, dass wir nicht mehr weitermachen dürfen, was für uns eine Katastrophe wäre. Aber Gott sei Dank hat das ZDF sich schnell positioniert und hat gesagt, wir machen auf jeden Fall weiter. Wir drehen auch dieses Jahr eben zu zweit. Markus und ich, und es werden ganz tolle Bücher für uns zwei. In einem kommt Schaller auch noch mal so ein bisschen vor.
Ja.
Und dann nächstes Jahr werden wir sehen, was passiert. Also wir brauchen auf jeden Fall gute Zuschauerzahlen. Und ja, und ich nehme mal an, es wird jemand Drittes kommen, aber jetzt eben niemand, der Alexander ersetzen wird, weil Alexander kann man nicht ersetzen und die Figur kann man nicht ersetzen. Aber ich denke mal, wir werden vielleicht eine jüngere Kollegin oder einen jüngeren Kollegen bekommen, aber das steht noch in den Sternen.
Aber man muss es ja einfach mal sagen, ihr macht ja eine tolle Arbeit. Ja. Ihr macht ja eine wirklich tolle Arbeit.
Die Spaß macht.
Euch Spaß macht und den Zuschauern Spaß macht. Und ich denke, da wird es einen Weg geben, auf den Alexander auch stolz wäre, um es mal so zu sagen, dass ihr diesen Weg dann weitergehen werdet. Ja. Also Münchenmord, nächste Folge, alle schon jetzt in der Mediathek und am 22. dann auch im ZDF zu sehen. Leidenschaft Schauspiel. Wenn man ehrlich ist, steckt das ja irgendwie doch in vielen von uns, oder? Warum also nicht mal machen? Andreas Moll und das Amateurtheater in Delmenhorst.
Sie lieben es, Theater zu spielen. Es sei so viel realistischer als das Leben. Das Motto haben sie sich von Oscar Wilde geborgt. 8 Seniorinnen und ein Senior. Die Probe findet vor einer Privatgarage in Delmenhorst statt. Denn die VHS, in der sie sonst üben, hat Sommerpause.
Wir versuchen so ein bisschen locker zu werden und auch diese Spontanität zu fördern.
Die Generalprobe naht. Bald steht ein Festival zum 25-jährigen Jubiläum an.
Das heißt, wenn wir gleich losproben, dass keiner so richtig nachdenkt über das, was er macht, sondern dass wir einfach zack, zack, zack die ganzen Sachen so raushauen.
Die Delmenhorster Amateurtheater gehören zum Verein Pro Scenium. Da hinten. Regisseurin Petra Wahrheit-Harms hält die Fäden in der Hand.
Ich habe ja schon mit meinem Mann damals die Gruppe Proscenium gegründet. Und dann bin ich halt auf das Seniorentheater gekommen. Und und seitdem habe ich diese wunderbare Gruppe. Dann haben wir uns irgendwann an ein Stück gewagt. Und das haben wir hier gemeinsam entwickelt. Und das natürlich macht super Spaß.
Was ist denn hier los? Oh, guten Tag, Herr
Klaus. Santa Claus.
Das Stück heißt Ho, 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 kalte Füße, heißes Herz. Und das ist ein Weihnachtsstück. Und das haben wir aber auch damals nicht zu Weihnachten aufgeführt, weil wir alle keine Zeit hatten, sondern im Mai. Und jetzt ist es eben warm und wir führen ein Weihnachtsstück auf.
Petra Wahrheit-Harms und Heinz-Günther Harms nehmen uns mit. Auf dem Gelände des Fabrikmuseums Nordwolle wollen sie eine Mitstreiterin der ersten Stunde treffen. Die Schauspielerin und heutige Geschäftsführerin des Amateurtheaterverbands Niedersachsen, Ines Petzold. Für letzte Besprechungen und einen Blick zurück auf ein Vierteljahrhundert Theatergeschichte, die sie gemeinsam geschrieben haben.
Die Grundlage war ein VHS-Kurs. Da haben wir uns kennengelernt. Jeder ist da auf ganz witzige Weise hingekommen, nämlich alle durch Zufall eigentlich, hat sich später herausgestellt. Naja, und das war eine sehr intensive Erfahrung.
Das Besondere, was ich fand, an dem Kurs war. Es ging in dem Stück auch um eine Tasse Kaffee. Und jeder in dem Stück hat aus der Tasse getrunken. Das heißt, die Tasse wurde immer von der Person, die getrunken hatte, so hingestellt auf dem Tisch, dass der Nächste, der kommt, sie greifen kann, kein Problem hat und sich nicht über den Tisch beugen muss. Nichts beim Theater ist Zufall. Und es soll nachher lockerflockig aussehen, dass alle Spaß haben.
Dieses Stück von 2014 war ganz besonders. Ein Werk, in dem klischeehafte Figuren wie der böse Wolf die Guten sind.
Auch die Bösen haben eine Seele. Es waren 24 Personen auf der Bühne.
Es war allumfassend, war das ein ganz, ganz großes Projekt. Es war ein Riesenbühnenbild. Wir haben ein Schloss gehabt, wir haben neue Charaktere erfunden und wir hatten alle echt einen großen, großen Spaß daran, diese Märchenfiguren darzustellen und wie die Märchenfiguren sich alle treffen.
Das ist nichts gesagt. Warum hast du all das für dich behalten?
Zurück zur Abteilung Seniorentheater, Treffpunkt Probebühne vor der Garage. Theaterspielen ist mehr als nur ein Hobby.
Das heißt Amateurtheater, weil Amateur kommt ja von Amare. Das heißt, wir lieben das Theaterspielen und wir lieben, was wir tun. Auf der Bühne und vor allem, wenn der Applaus da ist.
Und dafür will dann auch die perfekte Verbeugung geprobt sein. Denn der große Auftritt naht.
Verbeugen will gelernt sein. Sah wirklich sehr, sehr gekonnt aus. Sag mal, Bernadette, warst du eigentlich während der Schulzeit in irgendeiner Theater-AG, Theatergruppe oder deine Eltern oder irgendwie so?
Es hatte niemand was mit Schauspiel zu tun. Und bei mir kam es ja auch nur durch Zufall, dass ich Schauspielerin geworden bin. Mir war langweilig.
Ja, es ist ja im Grunde eine ganz, wie soll man sagen, eigentlich eine fantastische Geschichte. Du bist 15 Jahre, du gehst in München zur Schule. Die Klasse macht einen Ausflug in die Bavaria Filmstudios. Was passiert denn dann?
Naja, es war so, meine Mutter hat es im Radio gehört, dass es das filmende Klassenzimmer gibt. Also nicht das fliegende, sondern das filmende Klassenzimmer. Und dann bin ich da mal hingegangen und habe mir das angeguckt. Also man konnte irgendwie mitmachen beim Drehbuch schreiben oder hat gesehen, was es da für Gewerke gibt, also Ton.
Also so eine Art Workshop für Schülerinnen und Schüler.
Genau, so ein Workshop. Und dann habe ich da mitgespielt. Das hieß Der Neue. Und zwei Jahre später rief mich der Kameramann an.
Der damals dabei war.
Der damals Kamera gemacht hat und der rief mich an und meinte so, ich bin eigentlich Filmhochschüler an der Filmhochschule in München für Regie und ich möchte meinen Abschlussfilm mit dir drehen. Und dann habe ich gesagt, was willst du wirklich? Und er hat gesagt, ich möchte, dass du die Hauptrolle in meinem Abschlussfilm spielst. Komm bitte zum Casting nach Baden-Baden. Und dann bin ich da zum Casting gegangen und dann habe ich die Rolle bekommen. Und
woher hatte denn der eigentlich deine Telefonnummer? Musste man die Telefonnummer da irgendwie hinterlassen? Ja, damals noch Festnetz, ne? Da gab es kein Instagram Festnetz,
genau,
oder irgendwie sowas.
Er hat die Nummer irgendwie über dieses filmende Klassenzimmer, ich glaube, ja, man musste sich da irgendwie, hat er irgendwie rausbekommen und rief mich dann auf Festnetz an und hat mir die Rolle angeboten. Aber mein erster Drehtag war furchtbar.
Das können wir uns gleich noch mal anhören, wie der erste Drehtag war. Jetzt hören wir uns erstmal an, was dieser Kameramann von damals, der Miguel Alexandre, dazu überhaupt zu sagen hat.
Liebe Bernie, du weißt ja gar nicht, was für eine riesige Freude es mir macht, dir auf diesem Weg ganz hochoffiziell sagen zu können, du bist eine der tollsten Schauspielerinnen, mit denen ich jemals arbeiten durfte. Und lustig bist du auch noch. Ich finde das eine bestechende Kombination. Und du wirst es nicht glauben, aber ich wusste das in dem allerersten Moment, als ich noch Filmstudent war und du 15 warst und das erste Mal vor meiner Kamera standst. Dein Talent war für mich sofort sichtbar. Und ich bin dir immer noch dankbar, dass du den Mut hattest, deine erste Hauptrolle bei mir zu spielen. Ich war ja nur ein sehr unerfahrener Filmstudent, aber ohne dich wäre Nana nur die Hälfte wert gewesen. Und dass diese Begegnung dazu führt, dass das dein Lebensweg wird, erfüllt mich immer noch mit riesiger Freude. Vor allem zu sehen, wie viel Erfolg du mit deiner Kunst hast. Viel Spaß auf dem roten Sofa und ich freue mich auf unseren nächsten gemeinsamen Film.
Oh, so schön.
Ich frage mich wirklich, wie war dieser Anruf? Du bist in dem Moment, bist ja schon 17. Du hast das wahrscheinlich schon komplett vergessen, was da gewesen ist. Und dann ist da plötzlich der Miguel am Telefon. Guten Tag, ich möchte dich für einen Film haben.
Ja, wie gesagt, ich fand es vollkommen absurd, die Vorstellung, die Hauptrolle in einem Fernsehspiel zu spielen, weil ich so gedacht habe, ich wollte eigentlich Germanistik studieren, habe dann auch Germanistik studiert und wurde relativ schnell exmatrikuliert. Und habe dann irgendwie gedacht, ja, wieso nicht, wieso nicht? Und als ich die Rolle bekam, war das nächste Hindernis, dass die Schule mir nicht freigeben wollte, weil ich, weil das waren 6 Wochen Dreh, 2 Wochen davon in den Ferien und ich war gerade in der 12. Klasse. Und dann habe ich meine Mutter gebeten, mit mir zum Direktor zu gehen und ihm zu erklären, dass es wichtig für mich ist. Und das hat sie dann gemacht. Und so kam ich dann zu meinem ersten Film. Ja.
Und der erste Drehtag?
Der war so furchtbar. es war so furchtbar. Ich stand da und dachte so, was machen diese ganzen Menschen hier um mich rum? Weil beim filmenden Klassenzimmer hast du irgendwie einen Kameramann, einen Tonmann, wie auch immer. Und dann stand da irgendwie, weiß ich nicht, Ton, ein paar Leute, Requisite, Maske, Kostüm, alle standen dann da und ich dachte, und
haben dich angeguckt.
Haben mich angeguckt und ich dachte so, ich kann keinen einzigen Satz gerade aussagen. Und dann hat aber Miguel jedem gesagt, er soll sich mir vorstellen und mir sagen, was sie da machen, was deren Beruf ist. So und ich habe irgendwie, ich weiß noch, wie ich zu Miguel gesagt habe, Miguel, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Und habe so sein Gesicht gesehen und dachte so, oh, der Arme, der hat sich jetzt eine Schauspielerin da rangeholt, die jetzt total versagt. Aber er hat dann zu mir gesagt, das machen wir schon, das machen wir schon.
Und du hast es gemacht. Und man muss es einfach mal sagen, wie wirklich eindrucksvoll du diese Rolle gespielt hast, der kranken Tochter, erkrankt an einer Immunkrankheit, an der Seite des sehr erfahrenen Ulrich Pleitgen. Stand für dich danach fest, das ist es genau, was ich machen möchte?
Ja. Danach wusste ich, ich will nichts anderes machen. Mhm. Es war so intensiv und so toll und so eine schöne Erfahrung, dieser Dreh. Da war es auch wieder sehr emotional, weil sie dann zum Schluss stirbt und die Rolle mir so nah war, dass ich weinend oben im Bett lag, weil ich nicht wollte, dass die stirbt. So.
Ja, klar.
Und auch da war Miguel dann wieder da und hat mich in den Arm genommen und dann haben wir erstmal beide geweint und es war für mich ein sehr, sehr toller Einstieg.
Du hast in den ersten Jahren viele ernstere Rollen gespielt. Jetzt spielst du seit etwa 12 Jahren München Mord. Skurriles, lustiges. Wie froh warst du da, dass du jetzt mal wieder, 2024 war das, im Tatort so deine ernstere Seite zeigen konntest?
Das war für mich enorm wichtig, weil ich habe, wie du ja gesagt hast, immer die dramatischen Rollen gespielt und wollte eigentlich immer ins Komödienfach. Aber es hat mir niemand zugetraut und jetzt, wo ich im Komödienfach quasi, oder ja,
was ist es andersrum?
Ist es andersrum, dann kommt man aus dieser Schublade nicht mehr raus und ja. Deshalb war ich sehr, sehr glücklich und froh, als Miguel.
Wieder Miguel, ja.
Wieder Miguel, mir die Rolle angeboten hat in diesem wieder sehr besonderen Tatort, der mich auch sehr viel Kraft gekostet hat. Aber ich war endlich wieder in dieser anderen Schublade oder ich konnte wieder eine andere Seite von mir zeigen und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche mir, dass es auch weiterhin so bleibt, dass ich beide spielen kann.
2024, Tatort Ludwigshafen, gucken wir mal rein.
Sina hat mich angerufen, 2 Tage vor ihrem Tod. Ich war in einem scheiß Meeting. Ich hatte keinen Kopf für sie. Ich hab's nicht gecheckt. Wenn ich ihr zugehört hätte, dann würde sie noch leben. Ich bin an ihrem Bett gestanden, da ist sie wahrscheinlich gerade zum Fluss geradet. Sie hatte ihren alten Stoffaffen wieder aus dem Schrank geholt. Der lag unter ihrer Decke.
Das ist schon.
Hui.
Hui, 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 hui. Ja. Also alle Facetten Bernadette Herwagen. Bist du eigentlich im Garten auch immer damit mal beschäftigt, so eine Rolle durchzugehen? Also ist das so ein Ort für dich, wenn du zu Hause im Allgäu im Garten bist, dass du das, dich damit beschäftigst? Also auswendig lernen, wie auch immer?
Nee, da kann ich immer sehr gut abschalten im Garten. Viel also besser. Ich mache genau das Gegenteil. und versuche einfach aus meinem Kopf rauszukommen, wenn ich im Garten bin.
Dann kommen wir gleich mal aus dem Kopf richtig raus.
Ja.
Weil da geht man nämlich hin in diesen Garten. Also nicht vielleicht direkt, also in so einen Garten. Vorher aber, sagen wir mal, Stichwort eine Familie, ein Garten. Garten aus Leidenschaft und mit großem Nutzwert. Worüber wir gleich denn ausführlich sprechen werden, gibt es auch in Kiel. Johanna Leper.
Hochsaison. Immer wieder die Beete betüdeln, neben Sarahs Vollzeitjob als Lehrerin und den Kindern. Ein Haufen Arbeit, aber es kommt auch viel zurück.
Tatsächlich sind die Momente im Garten die Momente, wo man einfach mal für sich ist und seine Gedanken ordnen kann und auch einfach Ruhe hat und von niemandem angesprochen wird. Das ist einfach meine Me-Time.
Dazu ernährt der Garten ihre Familie. 80% des Gemüsebedarfs liefert er. Als sie das Haus in Kiel vor 8 Jahren kauften, noch unvorstellbar. Im Vorgarten gab es nur Kiefern und ausgelaugten Boden. Sarahs erster Gedanke damals?
Scheiße, ich dachte so, Und dann liegt es ja hier echt gut, weil das Südlage ist. Und dann war Corona, da habe ich gesagt, Schatz, wir machen da jetzt einen Gemüsegarten draus. Und er war so, was machen wir? Ich so, doch, wir machen jetzt, du musst das alles wegmachen. Du musst das alles wegmachen und dann machen wir da einen Staketenzaun drum. Und dann machen wir da Gemüsebeete hin. Wir pflanzen erstmal Kartoffeln, das ist ganz einfach.
Mit Hilfe von 3 Kubikmetern Kompost und viel Geduld wächst der alte Vorgarten über sich hinaus. Seit 6 Jahren. Sprießendes Leben Saison für Saison. Das geht auch an den Nachbarn nicht vorbei.
Die waren schon skeptisch, die fanden das komisch. So, was ist denn das für ein Zaun? Das würde ich aber nicht so machen. Gemüse im Vorgarten, da kommen ja die ganzen Schadstoffe von den Autos dran. Die Leute gewöhnen sich ja an alles, auch an Gemüse im Vorgarten. Und deswegen wurde die anfängliche Skepsis dann doch recht schnell überwunden.
Denn offensichtlich funktioniert's. Solide Beetplanung, Sarahs Schlüssel zum Gemüseglück. Mit nur 3 Stunden Gartenarbeit pro Woche, sagt sie.
Jetzt nach 6 Jahren weiß ich natürlich, was ungefähr dran ist, was gut funktioniert, wann ich aussehen kann, wann es zu spät ist, weil es natürlich hier in Norddeutschland zum Beispiel recht früh, recht lange sehr dunkel ist. Wir hier dann wenig Tageslicht haben, muss ich einige Sachen früher ansehen, als das zum Beispiel in Süddeutschland der Fall wäre.
Rotkohl nach traditionellem Familienrezept. Schon ihre Uroma hat ihn so eingekocht. Der Unterschied zu gekauftem Gemüse?
Man sieht natürlich, der ist halt super frisch und knackig. Der hat halt einfach eine andere Qualität, als wenn ich einen Discounter-Rotkohl mir kaufe, der schon ein paar Wochen einfach gelagert ist.
Ihre Tipps und Tricks gibt sie auf Instagram unter Sarahs Gemüse weiter. Saisonales Wissen jeden Tag.
Ich glaube, wichtig ist mir, dass man von diesem Perfektionismus runterkommt oder von diesem, ich habe da nicht genug Zeit für oder ich muss da jeden Tag stundenlang arbeiten. Du wirst immer genug ernten können, auch wenn was schief geht und wenn du was nicht ernten kannst, dann werden die Karotten halt in einem Jahr nichts. Dann kaufst du die halt ein, aber dafür sind die Zwiebeln was und die Tomaten und die Zucchini auch.
Reiche Ernte mit Gemüse aus dem Selbstversorgergarten.
Und guck mal, wie der Zufall so will. Bernadette hat sich das sehr aufmerksam angeschaut und hat für die Dame aus Kiel einen Tipp parat.
Genau, Heukartoffeln. Man nimmt einfach Kartoffeln, legt sie auf die Wiese, macht ganz viel Heu drüber und hat im nächsten Jahr, also dann wachsen die Kartoffeln quasi raus irgendwann. Und du hast aber durch diesen Mulch, durch diesen Heumulch.
Weil man das alles liegen lässt.
Weil man alles liegen lässt, hast du im nächsten Jahr einen wunderbaren, krümeligen Boden, den du nicht umgraben musst.
So. Und woher weißt du das alles? Weil du es dir angelernt hast.
Ja.
Das ist tatsächlich so, ihr seid damals, Ole Puppe, dein Mann und du, ihr seid aus Berlin ins Allgäu gezogen, habt einen Hof gekauft und habt den umgebaut. Ich sag mal, was war das für ein Hof und wie sieht der heute aus?
Das war ein Hof, der leider in den 60er, 70er Jahren mit sehr viel Eternit und Glaswolle ausgestattet wurde. Mhm. Und wir haben 12 Jahre jetzt saniert und haben den Hof wieder so hergestellt, wie wir meinen, dass er früher mal ausgesehen haben könnte. Haben ihn ökologisch saniert, haben überall Lehmputz, haben, ja, also den Hof haben wir dann versucht, so gut wie möglich ökologisch zu sanieren.
Und ihr baut, respektive du hauptsächlich auch, ihr baut auch Gemüse, Früchte an. Ihr habt, das sind 6 Felder, 6 mal 10 Meter, ist das ungefähr?
Ja, die hatten wir, die haben wir aber verkleinert. Wir haben 2020, als wir wegen Corona nicht mehr drehen konnten, habe ich gesagt, so, jetzt müssen wir selber anbauen. Und haben dann angefangen, verschiedenste Kartoffelsorten zu verbuddeln. Oder ich habe den Fehler gemacht, dass ich Steckzwiebeln verbuddelt habe, die man ja nur steckt. Deshalb heißen sie Steckzwiebeln. Und die Mäuse haben sich gefreut über meine Steckzwiebeln, die ich vergraben hatte. Und ich habe mich gewundert, dass nichts wächst. Aber ich habe nach und nach einfach gelernt, was Mischkulturen sind, dass man zum Beispiel, Erdbeeren mit Knoblauch zusammenpflanzt oder Karotten mit Zwiebeln, weil die Schädlinge sich gegenseitig fernhalten. Und habe ganz viel über die Natur und über, wie man Lebensmittel herstellt, gelernt und auch übers Einmachen und über,
so. Und auch vor allen Dingen auch über das Landleben, ja. über die Mitmenschlichkeit auf dem Land, in so einem Dorf. Als du schwanger warst, hast du die Kinder zu Hause gebären wollen. Mhm. Und da war sofort Nachbarschaftshilfe da. Ja, meine ich doch. Der Nachbar hat doch angeboten zu helfen. Er würde das bei seinen Kälbern auch immer tun.
Ich meine, gut.
Jetzt habe ich gelesen, das kann doch nicht wahr sein.
Ja, so nee, die Hilfe habe ich dann abgelehnt. Ich habe es dann doch alleine gemacht und habe meine zwei Töchter tatsächlich bei uns auf dem Hof. Ja. Mit einer ganz tollen Hebamme bekommen dürfen. Ich hatte 2 ganz tolle Hausgeburten und setze mich seitdem auch immer für Hebammen ein, denen so viele Steine in den Weg gelegt werden.
Toller Beruf.
Mhm. Und es ist der wichtigste Beruf. Also ich meine, das ist, du bringst Leben mit auf die Welt. Und ich finde, jede Frau sollte selbst entscheiden dürfen, wo sie hingeht. Ich habe mich zu Hause am sichersten gefühlt. Andere fühlen sich vielleicht im Krankenhaus am sichersten. Aber ich wollte 2 Hausgeburten machen und ich habe es nicht bereut. Und ich glaube, meine Kinder auch nicht.
Und das Interessante finde ich, deine Kinder, 2 Töchter, wachsen so in der Natur auf und lernen auch die Brutalität der Natur kennen. Also da werden auch mal Tiere vom Fuchs geholt.
Ja.
Und da gibt es so eine Art, kann man sagen, Ritual, das Beerdigungsreden von deinen Töchtern, auf die geholten Tiere, verstorbene Tiere gehalten
werden? Naja, beziehungsweise die Tiere, die geholt werden, sind ja dann weg. Aber es gibt zum Beispiel auch die Marder, die sind sehr brutal, die beißen die Tiere nur auf und nehmen dann einfach nur quasi, saugen die aus. Und wenn die Tiere dann da liegen, dann gibt es natürlich eine ordentliche Beerdigung für die Tiere. Und meine Kinder halten Beerdigungsreden, die sind so schön. Und ich habe gedacht, ich möchte auf jeden Fall sowieso vor meinen Kindern sterben. Aber ich glaube, ich kriege eine schöne Trauerrede.
Ich möchte noch auf eine Sache hinweisen, weil wir am Ende unserer Sendung sind. Es gibt den Run to Rome, den Lauf nach Rom. Dein Bruder Philipp Herwagen, ehemaliger Torwart, auch bei FC St. Pauli hier in Norddeutschland, ist auch mit dabei. Da sammelt ihr für Sternstunden e.V. Du gibst da jetzt demnächst den Startschuss.
Genau, das geht morgen los. Die laufen 1200 Kilometer von Kelheim nach Rom. Eine Laufgruppe von 40 Leuten und sammeln eben Geld und haben jetzt schon 50.000 Euro eingenommen an Spendengeldern. Und ich würde mir wünschen, dass wir auf die 70.000 kommen. Das wäre mein Ziel. Und mein Bruder läuft morgen mit beim Startschuss.
Ja.
Und ich werde übermorgen den Startschuss zum 2. Lauftag geben, ja.
Schön, schön. Und vor allem diese Geschichte aus dem Allgäu, das hat alles sehr viel, sehr viel, sehr viel Schönes, muss ich sagen. Am 22.08. sage ich nochmal ganz, ganz klar München Mord. Und danke dir, dass du da warst.
Vielen Dank.
Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Zu Hause bin ich mir aber sicher, ehrlicherweise. Morgen wird übrigens Jubiläum gefeiert. Gerrit und Frederik Braun, die Erfinder vom Miniatur Wunderland, kommen zu uns aufs rote Sofa, 25 Jahre. Und ansonsten wünschen wir noch einen schönen Abend. Und es gibt jetzt die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Bis morgen Abend. Tschüss.
Super. Vielen Dank.